Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute bei mir der wunderbare Christian Schulte-Loh, ein Mann, der das Fernsehbusiness hinter der Kamera gegen ein Leben auf der Stand-Up-Bühne eingetauscht hat. Von Indien bis Südamerika hatte er einst erfolgreich Fernsehshows entwickelt und umgesetzt, bis er sich schließlich an seinen eigenen Traum macht. Das Spannende, der Mann aus Deutschland fängt mit Comedy auf Englisch an und ist als Stand-Up-Comedian längst in Großbritannien erfolgreich, bis ihn sein Weg auch auf deutsche Bühnen wie die des Quatsch-Comedy-Clubs führt. Wir sind uns vor Jahren mal bei Nightwash Live begegnet und ich freue mich sehr, dass er mich jetzt in Düsseldorf besucht hat. Christian ist heute längst fester Bestandteil auch der deutschen Comedy-Szene und hier regelmäßig auf Bühnen und in Fernsehshows zu sehen. Seine Abenteuer im Mutterland des Humors und seine ersten Stand-Up-Schritte in London beschreibt er eindrucksvoll in seinem Buch Zum Lachen auf die Insel als deutscher Komiker in England. Und natürlich haben wir auch im Podcast über diesen ganz speziellen Karriereweg gesprochen. Heute spielt Christian auf der ganzen Welt und lebt so seinen Kindheitstraum von der Komikerkarriere. Freu dich auf spannende Einblicke in die Welt der Comedy und eine wirklich schöne Begegnung. Viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Christian.
Hallo Ingo.
Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Ja, ich habe ihn ja fast nicht gefunden, wie du gemerkt hast. Ich bin hier ja an der Tür vorbeigelaufen, aber es hat ja noch geklappt.
Ich habe dich reingeholt, ich habe dich sofort erkannt. Du bist ja ein Riese. Wie groß bist du?
2 Meter.
Krass.
Aber wenn ich sozusagen so irritiert bin und so verwirrt, dann werde ich kleiner, glaube ich. Weil ich dann so geduckt wie in so einer, auf der Lauerhaltung.
Ja.
Aber du hast mich ja abgefangen.
Aber 2 Meter ist noch okay, ne? Mit 2 Metern kommt man doch eigentlich gut klar im Alter. Ich glaube, ab so 2,5 wird es dann schwierig.
Ja, es hängt also von vielen Faktoren natürlich ab. Es hängt davon ab, erstmal, wie gesagt, wie das Selbstbewusstsein ist. Wenn man also gerade läuft, ist man ja schon dann über 2 Meter mit Schuhen.
Ja.
Wenn man einen schlechten Tag hat, kommt man auch durch die Türen noch durch. Daran kann man es mal ablesen. Aber Hotelbetten sind ein Thema, gerade als tourender Comedian. Ich habe mal einmal neben dem Bett schlafen müssen, weil ich nicht reingepasst habe, weil das war so 1,80 mit so Fuß- und Kopfteil.
Ja.
Und dann habe ich einfach die Matratze auf den Boden gelegt. Das war auch kein Höhepunkt in der Karriere, muss man sagen.
Hatte ich neulich auch am Rhein. So ein Bett, das war in so einer Nische drin, aber ich glaube, das war auch nur 1,80. Musste sich querlegen. Aber es war auch so ein Hotel, das hat so ein bisschen den olfaktorischen Charme des alten Hauses meiner Tante in Österreich versprüht. Ja,
ja, so olfaktorischer Charme finde ich gut. Das sollte auch dann immer draufstehen auf diesen Bewertungen.
Ja, genau.
Also ich habe früher eine Zeit lang schlecht gerochen, weil ich hatte so irgendwie so verengte Nasenkanäle oder wie man es nennt. Und habe ich das operieren lassen. Und seitdem rieche ich viel besser, kriege besser Luft. Aber das ist halt teilweise auch nicht gut, wenn man in solche Hotels reinkommt.
Sind die Hotels in England schlimmer als die auf dem kontinentalen Festland?
Es gibt in England, habe ich das Gefühl, so einen Cut-off-Preis. Das heißt, wenn du eine bestimmte Summe bezahlst, dann wird das Hotel unterhalb der Summe eine absolute Katastrophe. Also ein Fall für die sozusagen Menschenrechtskonvention oder Konferenz. Drüber ist es gut. Es gibt kaum so einen Mittenbereich, wo man sagt, ja, hier ist es ganz nett.
Ich dachte, jetzt schläfst du eh nur noch in Suiten und so.
Ja, natürlich. Also ich erinnere mich vage an die schlechten Hotels.
Und gerade ein Deutscher, der auf Ordnung bedacht ist, ne, der muss ja da sofort aufräumen. Du hast am Anfang in London auch in WGs gewohnt, oder? Bist du da immer noch WG-mäßig unterwegs?
Ja,
und derjenige, der aufräumt und so?
Tatsächlich, ich bin noch WG-mäßig unterwegs, aber jetzt halt nicht mehr sozusagen so eine Art Schicksalsgemeinschaft, sondern jetzt sehr, sehr ausgewählt. Am Anfang muss man sich dem ja ergeben, wie es dann ist.
Da kriegst du auch kein Zimmer und so, oder? Das muss ja...
Ja, das ist auch eine Geldfrage. Sein. Also mit Geld kann man viel erreichen in England.
Turbokapitalismus. Du hast lange gesucht nach deinem ersten Zimmer?
Genau, ich habe tatsächlich erst bei Freunden geschlafen. Also einer der ersten Kollegen, die mich aufgenommen haben, war Johnny Armstrong, der auch in Deutschland ja als Comedian unterwegs ist, der damals eben noch in England lebte. Den kenne ich also auch schon seit Ewigkeiten.
Ach krass.
Und der lebte in Tottenham, also im Norden von London. Ja. Tottenham, denken wir ja immer, wäre so vornehm wegen der Fußballmannschaft und so, da sitzt bestimmt Geld, denkt man. Aber das war zumindest zu der Zeit noch... Also das Gegenteil. Da waren halt so, also da gab es halt viel so Knife Crime und
Knife Crime, Messerstechereien.
Ja, genau. Also ich finde, das klingt so ein bisschen Knife Crime, klingt direkt so, als wäre es ein Verbrechen, was geplant ist. Dabei ist es einfach nur natürlich Stechereien. Mhm. Man musste ein bisschen aufpassen. Und das Gute war, es gab da immer noch Telefonzellen, weil es so viele Drogendealer gab, da haben die also einen guten Markt für die Telefonzellen noch gehabt, die dann überall abgeschraubt wurden. Aber da hatten die lange überlebt. Das fand ich ganz cool.
Konnte man sich in der Telefonzelle zurückziehen.
Das war ein kleiner Safe Space, genau.
Genau, Safe Space. Was ich total interessant fand, du hast im Prinzip diesen Karriereweg gemacht, den so viele deutsche Stars auch gerade in der Musikszene irgendwie gemacht haben. Erst im Ausland erfolgreich und dann nach Deutschland kommen.
Wie die Scorpions.
Ja, so ein bisschen, oder? Allerdings muss man ja sagen, dass es bei dir jetzt auch kein kurzer Weg war. Du bist nicht von heute auf morgen irgendwie bekannter Comedian in England gewesen, sondern das war ein schon längerer Weg. Wie lange hat das gedauert, bis du davon leben konntest?
Eine Weile, muss man sagen. Also das war, ich weiß noch, dass ich glaube, ich habe mich in trügerischer Sicherheit gewähnt am Anfang, weil ich habe für meinen zweiten Auftritt überhaupt Geld bekommen. Das passiert eigentlich nie als Comedian. Ja. Man muss also erstmal ewig lange, ich meine, du kennst das Geschäft ja auch gut, muss ja ewig lange erstmal unbezahlte Shows spielen, bis man das Gefühl hat, man kann es und man wird wahrgenommen und bis man überhaupt gebucht wird für Geld. Und ich hatte irgendwie Glück, mein erster Auftritt kam ganz gut an und dann hatten diese Veranstalter haben gesagt, wir machen so eine kleine Tour und wir nehmen dich mit, wenn du magst, du bist so der Exot. Das fand ich auch lustig.
Der Deutsche, ne?
Der 2 Meter große, kalkweiße Typ wird als Exot bezeichnet.
Du siehst ja auch ein bisschen aus wie ein Ire eigentlich, ne?
Das sagen die Leute immer, je nachdem, wo ich bin. In England sagen die, ich sehe aus wie ein Deutscher. In Deutschland sagen sie, ich sehe aus wie ein Engländer. Und wenn ich irgendwo anders bin, sagen sie meistens, ich sehe aus wie ein Holländer.
Ach so, oder Holländer, ja genau. Holländer, ne?
Also irgendwie so eine, ich habe Identitätsprobleme.
Ja, genau.
Genau, aber die auf jeden Fall die zweite Show war direkt bezahlt. Es gab, glaube ich, einen 20er oder so, aber immerhin. Ich war halt sozusagen auf Wolke 7. Cloud 9, wie es auf Englisch heißt, interessanterweise, ne? Fällt mir gerade auf.
Komisch wäre dann, wahrscheinlich war das der gleiche, der die Sitze im ICE nummeriert hat, der hat das auch mit den Wolken ausbeaubert.
Ja, aber ich finde, ich bin lieber auf Cloud 9 als auf Wolke 7. Ist ja, ja nochmal eine Stufe drüber, dann kannst du so runterwinken. Aber genau, und dann habe ich gedacht, oh, das geht ja gut, man kann damit Geld verdienen, vielleicht schneller als erwartet. Und das war natürlich ein totaler Irrglaube. Ja. Und dann ging es erstmal wieder bergab, kein Geld eine ganze Weile. Und in London dann wirklich Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, hat wirklich Jahre gedauert, würde ich sagen. Also bestimmt 2 Jahre oder so.
Ja, von was hast du dann gelebt?
Ich habe halt vorher einen Job gehabt, der okay bezahlt war und habe dann Rücklagen gebildet, immer mit der mit dem Ziel, die dafür auszugeben.
Und du warst eigentlich, also du hast in Deutschland ganz normal Abi gemacht, hast studiert Medienmanagement und hast auch im Medienbereich gearbeitet, oder? Was
genau.
Hast du genau gemacht?
Ich habe... auch ein interessantes Kapitel der Biografie. Ich habe Game-Shows als Producer entwickelt und betreut.
Was war die erfolgreichste?
Das kann man schwer sagen, was die erfolgreichste war, weil es waren so unterschiedliche Sachen. Also das eine waren halt, wir haben zum Beispiel das Glücksrad wieder gemacht damals für irgendwie so Spartenkanäle, die es wieder aufleben lassen wollten. Und dann auch interaktive Game-Shows, so Call-In-Shows, die angesagt waren. Dann irgendwelche so Sport-Wett-Shows und es waren ganz, ganz viele Sachen. Dann irgendwelche Formate für, also es war weltweit, es war eine internationale Produktionsfirma.
Also bist in der ganzen Welt unterwegs gewesen und immer auf der Suche nach dem heißesten Scheiß, was Game-Shows angeht und Sachen, die die Menschen begeistern.
Genau, wir waren, also ich habe in einem großen Studiokomplex in Budapest gearbeitet und da haben wir unter anderem auch für Indien zum Beispiel produziert.
Ach krass, das war die Zeit, wo viele Fernsehsender, weil es dort so günstig war zu produzieren, teilweise ihre Kandidaten und glaube sogar teilweise Zuschauer nach Budapest gekarrt haben, um da Shows aufzuzeigen.
Ja, wir auch nach Holland. Jetzt werden ja auch viele nach Holland gefahren für irgendwelche Shows und da war es eben Ungarn. Und dann gab es da irgendwie 18 Studios und das wurde weltweit wurde da produziert. Ja. Und dann in den Studios wurden so Schmuckshows und was es alles gibt gemacht. Ja. Das war also so wie so der Turm zu Babel. Und da war ich eben drin. Und danach bin ich dann noch nach Argentinien gegangen. Hab dann da 3 Jahre... Game-Shows produziert für Südamerika.
Also und immer dann noch auf Englisch natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen
das
kommuniziert,
war Spanisch,
oder? Dann Spanisch.
Genau. Und dann habe ich da auch Auftritte gemacht. Ich habe immer nebenbei Stand-Up gemacht, schon auch im Studium.
Ach.
Und aber den Schritt zu machen, das als Beruf zu sehen und auch
das
zu planen.
Das dauerte noch ein bisschen.
Das war dann erst nach diesem Job.
Ja.
Und aber in der Zeit habe ich dann Game-Shows gemacht. Und nebenbei halt immer, wenn es ging, Stand-Up.
Ach krass. Ja und diese Keimzelle des Stand-Up war bei dir aber auch schon in der Kindheit gelegt, oder? Mit Otto, Heinz Erhardt und all denjenigen, die in Deutschland einfach lustig waren im Fernsehen. Ne?
Ja, erstmal die Platten, die ich gefunden habe in der Plattensammlung meiner Eltern. Hatten deine Eltern Comedy-Platten?
Ja, die hatten nur Mike Krüger-Platten.
Natürlich, aber sensationell, muss man sagen.
Ja, wirklich. Mein Gott, Walter und so.
Mit 3 Akkorden hat der halt 4 Nippel. Alben voll gemacht.
Bodo mit dem Bagger spiele ich dauernd meinem Sohn jetzt vor, ja? Der hatte auch nur 3 Akkorde. Aber
bin ich denn ein Trampolin, sehe ich vielleicht so aus? Alle springen auf mir rum und kriegen noch Applaus. Die Texte waren lustig.
Ja, immer wenn ich traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn.
Genau.
Von Heinz Erhardt für die Fachleute da draußen. Ja, aber das hat bei dir so ein bisschen die Lust geweckt. Bei mir war es ja dann auch so der erste Auftritt bei Oma und Opa auf irgendeiner Rentnerfahrt, wo dann der kleine Junge vor einem Busfahrermikro saß und irgendwas sagte und alle lachten. Ja?
Genau.
Warum auch immer.
Ja, und auch dieses, ich habe mit meinem guten Freund Olli, mit dem habe ich diese Platten auswendig gelernt. Und wir haben dann natürlich alle genervt im Auto. Wir sind dann irgendwo hingefahren, haben einen Ausflug gemacht und dann saßen wir halt hinten, haben die komplette Otto-Kassette runtergebetet.
Ja.
Und das fanden die erst lustig, dann nervig, dann wieder lustig. Und Heinz Erhardt und all diese Sachen, Loriot natürlich auch, klar, und aber auch Jürgen von Manger und was da alles gab. Und dann irgendwann kam dieser, kam natürlich auch die Comedy-Welle in Deutschland mit RTL Samstagnacht und
ja,
so.
Ja, vorher, ich habe das ja mit Michael Mittermeier hier im Podcast auch besprochen, konnte man sich ja noch gar nicht vorstellen, dass das auch ein wirklicher Job für einen selbst jetzt sein könnte.
Völliger Wahnsinn.
Das war ja total,
totaler Wahnsinn. Weg. Also in einer Kleinstadt in Westfalen, in der die Optionen waren, Junge, du bist in der Schule gut, du wirst also entweder Jurist oder Mediziner. Ja. Da, dass es da eine dritte Option gibt, auf einer Bühne zu stehen und Mist zu erzählen und dafür Geld zu bekommen, natürlich völlig abwegig. Ne?
Ja. Ja, aber ich fand es interessant, dass du jetzt gesagt hast, du hast mit einem Kumpel zusammen, man braucht ja immer so einen Sparringspartner irgendwie oder jemanden, der mit einem da auf diese verrückte Reise geht. Und ich hatte in der Schule, als wir in Murnau gewohnt haben, am schönen Staffelsee, mein Kumpel Flo. Und wir haben immer so Videos gemacht. Also heute würde man sagen Street Comedy. Ne? Ja. Das war dann, gab ja kein YouTube und so. Und wir hatten einen anderen Kumpel, der hatte eine Videokamera und der hat uns immer gefilmt, wie wir Leute auf der Straße veralbert haben oder Filme gemacht haben. Für Kumpels zum Geburtstag und so. So 1,5-2 Stunden Dinger, die dann auf irgendwelchen Partys immer im Hinterzimmer liefen.
Super.
Und mich hat es dann irgendwann zum Fernsehen verschlagen und er hat mittlerweile, glaube ich, seine 5. Werbeagentur in England. Also großartig. Der wohnt auch in London macht riesen Werbespots für Coca-Cola und hat jetzt gerade mit einem ganz bekannten Comedian auch in England, den kennst du bestimmt, ich vergesse den Namen immer wieder, spielt den Briefträger in Ricky Gervais' Serie Afterlife.
Ach ja, genau, ja.
Der, die machen für irgendeine Snack-Firma, Snack Seriously.
Das macht er oder so. Was?
Ja, ja, das, der, ach, die hat er erfunden und der Comedian macht da die Werbung. Also sind beide irgendwie in diesem verrückten Business gelandet und haben aber beide trotzdem auch studiert. Und dein Studium war ja auch nochmal vor der Karriere. War das wirklich für dich, dass du das Ding noch durchgezogen hast oder dann doch eher auch fürs Umfeld und die Eltern?
Das ist ja schwer zu trennen, glaube ich. Also ich war natürlich damals auch noch irgendwie in anderen Konventionen gefangen. Einige sind die eigenen, andere des Umfelds und der Familie, keine Ahnung. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich war noch nicht so auf dem Weg dahin, dass ich dann auf jeden Fall Comedian sein konnte. Mhm. Ich hatte erst gedacht, das kann dann nebenbei entstehen. Aber das war ja, wie du schon sagst, so abwegig, dass das eine Option ist. Und da habe ich gedacht, aber ich mache das. Ich verfolge diesen Plan, nebenbei das zu machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon richtige Stand-Up-Nummern geschrieben. Die gibt's noch auf dem Computer.
Aber nicht performt sozusagen.
Nicht performt, weil ich Angst hatte, dass das jemand mitkriegt. Ja. Ich dachte, ich will keine Zeugen.
Ja.
Je weniger Zeugen, umso besser. Ne? Das ist immer... deswegen glaube ich auch, dass viele Comedians zur Selbstsabotage neigen und eben nicht diese Ambition haben, in einer großen Arena zu spielen oder im Stadion wie Mario Barth oder Michael McIntyre eben in England, sondern dann sagen, die verstecken sich so in diesen Kellern, weil sie auch teilweise denken so, das ist eine intime Sache.
Ja.
Die mache ich halt mit ein paar Leuten aus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl schon am Anfang, dass das so ein Ansatz ist, der es irgendwie trifft. Dass es so eine intime, so eine Art Therapiesituation fast schon ist.
Ja, genau.
Weil man sich so öffnet.
Ja, das stimmt. Also ich hatte auch Comedy immer so als Traum im Hinterkopf und habe das aber dann auch so ein bisschen verloren. Und wir sind sogar, glaube ich, zum ersten Mal begegnet in meinem ersten Anflug von Wahnsinn, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal.
Genau, und im Quatsch Comedy Club in Berlin.
Ich glaube, wir sind bei Nightwash, oder? Gemeinsam
oder
bei Nightwash Live habe ich da einen meiner ersten Auftritte
gehabt. Oder genau, stimmt.
Und es war grottig. Es war so grottig. Und ich habe es natürlich nie vorher ausprobiert und so. Und die Leute dachten, oh, der kommt vom Fernsehen, jetzt kann er mal Comedy machen. Lass ihn mal probieren, wofür ich sehr dankbar bin. Aber es war so übel. Und dann Jahre später hatte ich mich, und da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge zu, auf dieses Abenteuer eingelassen, mal einen Monat in New York zu leben. Ne? Und da war es dann natürlich was ganz anderes, als ich mich dann irgendwie so durch die Workshops wühlte und alles Mögliche gelernt habe. Hieß dann bei einem Workshop, ja, dieses Comedy-Writing, jetzt musst du es aber auch performen, was du da auf Englisch machst.
Ja.
Und dann fanden die das ganz lustig. Und dann dürfte ich da mitmachen bei so einer Comedy-Show und dann wirst du ja so weitergereicht, wenn die das lustig finden, sagen die, ach, ich mache morgen hier eine Show und so. Dann habe ich das eine Woche lang gemacht und als ich wiederkam, ist es wieder verloren gegangen. Mhm. Und glücklicherweise, mein heutiger Agent hat es dann gesehen im Netz und sagte, ja, dann machen wir das doch hier auch. Und dann am Anfang, also jetzt, das geht jetzt so mit uns seit Corona, was natürlich jetzt auch nicht einfach war, um da in dem Markt zu starten. Aber es macht mir immer mehr Spaß, weil ich natürlich auch immer mehr Selbstbewusstsein bekomme. Ja, okay, die paar Sachen, die sind, da kann man wirklich auch mal lachen und so. Aber was du gerade sagst, man wird es am liebsten keinem erzählen, dass man es macht, das habe ich auch noch. Wenn er sagt, jetzt poste doch mal, dass du da und da spielst, dann, dann kommt am Ende jemand, der mich kennt und was denken die dann bloß?
Das ist schon total verrückt.
Das ist also irgendwie nicht ganz knusper.
Also. Gerade am Anfang, und den Fehler machen ja einige, am Anfang Freunden und Familie Bescheid zu sagen.
Ja, das
ein Riesenfehler bei den ersten Auftritten.
Kommt alle vorbei.
Und es sieht halt so leicht leicht aus. Das ist ja das Schöne. Deswegen gefällt es ja uns und allen anderen auch, wenn man Comedy sieht, die gut ist, weil sie so, das sieht so einfach aus, als würde einfach nur jemand kurz was erzählen und dann lachen alle. Ja. Und so wie, was weiß ich, ein begnadeter Fußballer, Messi, Maradona, die spielen und das sieht halt so leicht aus. Und das ist der Wahnsinn, was die machen, ja? Oder Skispringen. Wenn es elegant ist, hast du das Gefühl, der läuft an, dann gleitet der und dann landet der.
Ja.
Wenn wir das machen, sterben wir.
Ja.
Ne? Also.
Das, also ich meine, du hast ja mittlerweile auch, wie viele Jahre Stand-Up-Comedy jetzt auf dem Buckel?
Ich laufe jetzt auf die 20 zu, krass. Also im Dezember.
Okay. Da muss aber auch ein Fass aufmachen im Prinzip.
Ich glaube ja, aber als ob wir das nicht regelmäßig so machen.
Ja, genau. was ich ja irgendwie interessant finde, ist, weil du sagst, es sieht alles immer so leicht aus, dass ich glaube, aber es einen Bereich gibt und da sagte mir neulich ein Kollege bei einer Mixshow, ah, der Christian Schulte-Lohr, der geht einfach auf die Bühne, der guckt einfach mal, was kommt und so. Wobei ich erstens glaube, dass du dir sehr wohl überlegst, was du da machst, das hast du ja auch gerade nochmal bestätigt. Und auf der anderen Seite hat dem wohl auch sehr gefallen, was ich auch so faszinierend finde, wenn man sich deine Videos im Netz anguckst, wie scheinbar mühelos du mit den Leuten sprichst und dann natürlich auch auf Englisch, wenn du in England auftrittst und dann immer irgendwas entsteht. Wie lange hat es gedauert, bis du diese Sicherheit entwickelt hast, dass da eben was passiert, wenn du die Menschen auch kommen lässt? Weil das ist ja auch irgendwie immer wieder so ein Sprung ins Ungewisse, ne? Wenn das Falsche zurückkommt, am Ende wird es peinlich oder aber hast du diese Ängste nicht mehr?
Du bist doch der Interviewer. Also das heißt, du hast doch jahrelange Erfahrung, Leute zu interviewen.
Mhm. Das ist ja eine ganz andere Grundsituation. Auch als Moderator auf der Bühne zu stehen, ist ja was ganz anderes als der Stand-Upper zu sein, der jetzt die Leute unterhält.
Weil die Erwartungshaltung beim Publikum
eine andere ist. Also und die Erwartungshaltung ganz am Anfang war ja auch noch immer so, dass der Moderator dann sagt, so und jetzt kommt er, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen, jetzt ist er sehr lustig auf der Bühne und dann kommst du und denkst, scheiße, nein, bitte nicht. Und deswegen ist es dann auch in New York besser gewesen, als die gesagt haben, ja, hier ist Ingo from Germany und dann kannst halt einfach ein paar lustige Sachen erzählen.
Eine leere Leinwand.
Ja, und die Leute haben das nicht im Kopf immer.
Genau. Ne? Also das muss man wahrscheinlich erstmal so auseinandernehmen, diese Frage, weil ich zum einen gehe ich einfach auf die Bühne und quatsch los. Ja, manchmal schon, aber ich gucke mich schon genau an, wo ich da bin, ne? Und wer so im Raum ist. Also,
du hast quasi ein Füllhorn an Stories, die du erzählen kannst und wenn du rausgehst, nimmst du wahr, was da am Anfang gut passen könnte für dieses Publikum und dann versuchst du die auch so zu bedienen, dass die mitgehen.
Genau, also das Füllhorn ist da, darauf kann man sich auch verlassen, glaube ich, aber und wenn ich jetzt ein Set spiele, also muss man vielleicht nochmal erklären für Nicht-Comedians, wenn ich ein Set spiele oder wenn ich moderiere, ist das schon ein anderer Ansatz. Ja. Also, weil beim Set soll man ja schon im Idealfall so punchy sein, viele Gags haben, also hohe Schlagzahl. Und das kriegt man ja auf eine gewisse Art hin, die man schon öfter mal wieder erzeugt hat. Ja. So. Und dann gehe ich schon mit einem gewissen Konzept raus, sagen wir mal. Aber wenn ich moderiere oder wenn ich sozusagen extrem locker an so ein Set rangehen will, gucke ich mir den Raum an, gucke an, wer da ist. Also, ne, guck dir erst dein Publikum an, halte dann deine Rede, der Konfuzius. Und man geht raus, guckt, und da muss man schon drauf reagieren. Sitzen da jetzt, was weiß ich, 200 Teenager, 200 Rentnerinnen und Rentner, oder sitzt da halt ein gemischtes, heterogenes Publikum? Ist es Sonntagabend oder Dienstag, ist es, und so weiter. Sind die irgendwie betrunken? Liegt schon Energie im Raum? Oder muss ich die erst noch reinbringen in den Raum? Und so weiter. Und das unterscheidet dann so ein bisschen den Ansatz. Aber ich bin der Meinung, im Publikum lauern die besten Geschichten. Und die sind da. Man muss dann den Modus einschalten, den Lustigkeitsmodus vielleicht, den Schlagfertigkeitsmodus, den kann man, glaube ich, einschalten.
Ja.
Und dann sich vorher sagen, okay, alles klar, ich bin irgendwie gut drauf und schalte den ein, gehst du auf die Bühne, sprichst mit denen und bleibst in diesem Modus und dann wird's lustig.
Ja.
Das ist wie beim Minesweeper auf dem Computer. Da liegt was, da muss man nur klicken und sich trauen.
Nizar sagte in der letzten Folge, dass wenn du das oft genug machst, ne, du natürlich auch schon alles Mögliche erlebt hast und dann ist halt der fünfte Bäcker da und du weißt aber, was jetzt bei einem Bäcker irgendwie die Gags sind, die irgendwie zünden. Oder
ja, das halte ich für einen großen,
glaubst du nicht?
Einen großen Fehler, wenn man da so Standard-Gags dann nutzt. Ich finde es viel besser, wenn die Gags entstehen in dem Moment.
Aber da brauchst du natürlich auch dann das Vertrauen, ne?
Genau, und Interesse, wahres Interesse an den Leuten. Wenn da sitzt jemand, ne? Die Leute sehen alle ganz normal aus, aber einer sitzt da und sieht anders aus. Und der zieht mich an, ne? Der zieht uns alle immer an. Ja. Wir gucken dann dahin. Sagen wir mal, der sitzt da total breitbeinig und beide Arme so auf den Stühlen neben ihm. Also als würde ihm der Laden gehören. Ja. Und dann ist die natürlich die Frage, die man dem stellt, ist, sag mal, du sitzt da so, als würde dir der Laden gehören. Und dann sehen das alle und lachen schon mal, weil der sitzt da eben so, als würde ihm der Laden gehören. Und dann lacht er auch, weil er merkt, Mist, ich sitze ja hier, als würde mir der Laden gehören. Ja?
Der gehört mir gar nicht.
Genau, und dann ist er bei der Punkt getroffen sozusagen. Ja. Und dann guck mal, wie der reagiert.
Ja.
Und dann reagiert man eben wieder darauf. Aber das wahre Interesse muss da sein, wirklich rausfinden zu wollen, warum sitzt der Typ da so?
Aber ich glaube, was Nizar auch meinte, ist, dass du natürlich dann immer sozusagen ein Backup hast für deinen Kopf, ne? Dass du sagst, ich kann hier nicht baden gehen, weil ich habe schon so viele Situationen erlebt und da, und das muss dir ja genauso gehen, und da irgendwie Spaß rausgezogen fürs Publikum. Viel kann da nicht schief gehen. Und das merkt man ja auch jetzt, wenn du drüber erzählst, dass du sagst, ja, das ist es eigentlich, ne? Was für dich das Salz in der Suppe ausmacht.
Genau. Und genau, also dieses Zutrauen in sich selbst und dieses Vertrauen in sich selbst, das ist schon wichtig, dass man sagt, ich habe tausendmal, wahrscheinlich mehrere tausend Male schon Leute zum Lachen gebracht und ich bin eigentlich jetzt auf einem Niveau angekommen, wo ich das nicht vor die Wand fahre. Ja. Also man kann immer mal einen Abend haben, der nicht gut ist, aber dass man da irgendwie ins richtige Schwimmen gerät, das ist ja eigentlich dann nicht mehr der Fall, weil man eben da, das ist ja Routine, das ist wie Zähneputzen, da verletzt man sich auch nicht und sticht sich ins Auge.
Außer ich.
Ja gut. Wir haben uns beim Mikrofon zusammenschrauben gerade verletzt.
Ich habe mich neulich an Chio-Chip verletzt, den ich falsch rumgegessen habe. Neulich habe ich mich beim Topfabwaschen hier geschnitten. Weil ich zu hart dabei war. Ich brauche mehr Personal zu Hause.
Solche Sachen darf man nicht selber machen auf dem Niveau.
Auf jeden Fall. Ich wollte das Rad der Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen. Da ist der Junge also, der aus Haltern am See kommt, der irgendwie Bock hat auf Comedy, der dann trotzdem irgendwie ein Studium durchzieht und dann aber zum Ende des Studiums ganz gut diese Symbiose findet, was ich irgendwie auch einen witzigen Zufall finde. Du hast dann auch als Diplomarbeit was gemacht, worauf du Bock hattest. Mhm. Und hast dich mit Stand-Up-Comedy beschäftigt. Ich mich mit der Moderation von Wetten, dass. Super. Das war meine Diplomarbeit. Und dann hast du zum ersten Mal richtig Bock gemacht, das Studium. Genau. Ging das dir ähnlich?
Genau, absolut. Es gibt diesen berühmten Satz, schreib über das, was du kennst.
Ja.
Und das gilt ja eben für Comedy, das gilt für Romane, es gilt aber natürlich auch für eine wissenschaftliche Arbeit, glaube ich. Weil dann bist du halt irgendwie, zum einen macht Spaß und du bist irgendwie eigentlich nicht zu schlagen von anderen, weil es ja deine Expertise, dein Gebiet. Und für mich war klar, es wird halt Comedy werden im weitesten Sinne. Es musste halt mit Medien zu tun haben, weil Medienstudiengang. Ja. Und ich war eben früher als Jugendlicher ganz oft im Studio bei RTL Samstagnacht als Zuschauer. Und ich habe mal irgendwann ausgerechnet, bei jeder siebten Folge, glaube ich, waren wir im Publikum dabei.
Krass.
Mein Kumpel Olli und ich.
Ja.
Und haben dann eben da auch Hugo kennengelernt, so ein bisschen. Ne? So immer mal wieder mit dem gequatscht nach der Sendung und so. Wir waren halt irgendwie Kinder, wir waren 15 oder so. Ja. Und Tommy Krappweis, von dem habe ich ein Foto gemacht und habe ihm dann das Foto vergrößern lassen, habe es ihn unterschreiben lassen und er meinte, das ist ja ein cooles Bild. Das war von seiner ersten Sendung.
Ja.
Das hätte ich auch gerne. Und dann hat er gesagt, wenn du es mir zuschickst, dann gebe ich dir was sozusagen als Gegenleistung. Ja. Habe ich ihm zugeschickt und dann hat er mir wiederum eine VHS-Kassette gegeben von sich mit seinen ganzen alten Stunts und Sketchen drauf.
Ja.
Und das fand ich cool. Und dann waren wir so ein bisschen irgendwie, bekannt, sagen wir mal, mit ihm. Und dann war irgendwie für mich klar, weil ich mich so sehr befasst hatte mit Samstagnacht und eben auch dann mit den Originalen aus Amerika, Saturday Night Live. Dann habe ich ein Buch gelesen von Lorne Michaels, von dem Gründer und sozusagen Producer oder Executive Producer von der
Originalen. Macht er immer noch, ne?
Macht er immer noch, genau. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das ist mein Thema. Also wie kommt eigentlich so eine Show nach Deutschland? Das war eh die Zeit, als diese Formate alle aus dem Ausland kamen.
Ja.
Was ja gut immer noch der Fall ist, aber damals massiv. Da ging dann eben Big Brother los und der ganze Kram. Ja. Und habe ich über Adaption von Fernsehshows an dem Beispiel geschrieben und habe dann gedacht, ich muss eigentlich den Ball da ins Boot holen, weil der hat das ja nach Deutschland geholt, das Ding. Und habe ich bei der Produktionsfirma angerufen mehrfach und dann ging Holger Harms ans Telefon, der jetzt bei Nur den Laden leitet, Nur im Ersten. Und da habe ich ihn auch wieder getroffen, lustigerweise, nach all den Jahren. Und jedenfalls sagte Holger Harms, ja, da könnte ja jeder kommen, wir haben keine Zeit so ungefähr. Und er war nett, aber er meinte so, ja, das ist jetzt irgendwie, da haben wir jetzt keine Zeit für. Und dann habe ich nochmal angerufen. Dann sagte er, ja, was willst du denn jetzt schon wieder? Ne? Ich sagte, ja, ich würde das schon gerne machen mit dem Ball dann. Dann sagt er so, ja gut, ich frage ihn mal, ne, wenn du die ganze Zeit nervst. Und dann war der halt voll nett, da hat der Ball da gefragt. Und Ball da sagte, ja, dann sag ihm, der soll vorbeikommen. Habe ich noch nie gemacht. Der Ball da ist halt unfassbar cool. Ne? Ja. Er meinte dann einfach so, ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe sonst fast alles gemacht. Dann machen wir das eben auch noch.
Ja.
Dann bin ich da hingefahren, vor einer genial daneben Aufzeichnung, habe den Ball da in seiner Garderobe getroffen. Und der meint so, was hast du denn da vor? Dann habe ich mir das erzählt und er meinte so, ja, finde ich gut, machen wir. Dann hat er gesagt, wie machen wir das? Die haben noch keine Ahnung davon. Dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns, wir machen Interviews, ich zeichne die auf. Am Ende schreibe ich die Arbeit, sie gucken drüber, geben eine Note und dann ist das Thema durch. Ne?
Und die Note hast du dann auch bekommen?
Ja, ja. Und er meinte so, gute Sache. Dann haben wir die Interviews gemacht, ich war bei ihm zu Hause und im Schnitt und im Studio, also mehrmals. Und es war natürlich der Knaller.
Krass.
Und dann haben wir das Interview, die ganzen Interviews gemacht, dann habe ich die Arbeit geschrieben, am Ende habe ich ihm die geschickt. Und er hat natürlich eine Note vergeben, die beste, natürlich. Hat es wahrscheinlich nie gelesen, logischerweise. Und dann habe ich ihn eben bei Genial daneben wieder getroffen, viele Jahre später, als ich dann Gast war. Ach, und das war natürlich auch so, da hat sich der Kreis geschlossen, das war der Knaller. Ne?
Aber die Uni hat dann einfach gesagt, was der Balder sagt, ist Gesetz für uns auch, für die Abschlussarbeit.
Ja, die fanden das natürlich super, ne? Die wollten sich dann mit den Federn schmücken. Und dann gibt es ja eine Diplomverteidigung, mittlerweile Bachelor- und Masterarbeit, aber eben diese Verteidigung.
Also die mündliche Prüfung sozusagen.
Genau, die mündliche Prüfung, also im Prinzip ist das dann so eine mündliche Präsentation. Ja. Ne? Und die war eben dann, wurde in den größten Hörsaal verlegt, weil ja da stand Zweitprüfer Hugo Egon Balder.
Und alle dachten,
der Laden war voll, alle wollten den Balder sehen. Und ich wusste, dass der nicht kommt. Der hatte mir eine Woche vorher gesagt, ich schaff's nicht. Ja. Und dann haben wir das keinem gesagt, dann war der Laden voll. Und dann hat mein Erstprüfer, der Professor Altendorfer, hat dann gesagt, ja, liebe Leute, wir wissen alle, warum Sie hier sind, aber den Zahn müssen wir Ihnen leider ziehen. Aber das Thema ist trotzdem spannend. Und dann steht die Hälfte auf und geht. Ne?
Oh Mist.
Aber es war trotzdem super.
Also du hast trotzdem einen guten Abschluss gemacht.
Ja, ja.
Und dich danach dann sofort bei Fernsehproduktionsfirmen damit beworben? Oder?
Ja. Und das war ein Schuss in den Ofen.
Wollte keiner haben, oder?
Ich hab mich beworben, als würde ich bei der Kreissparkasse anfangen wollen. Ja. Ich habe so eine Mappe gemacht und so Zeugnisse kopiert, das dahin geschickt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Und bin dann zu den Medientagen München gefahren und habe da Leute angesprochen. So unter anderem Christiane zu Salm und Markus Wolter und so. Und dann, der Wolter fand es super. Der meint so, finde ich gut den Ansatz. Und mit Balder finde ich auch gut. Dann schick mal eine E-Mail.
Ja. Und das hat dann funktioniert?
Das hat dann funktioniert, genau.
Ach krass. Und dann der Schritt Richtung Stand-Up, wie ist der dann passiert in deinem Leben? Also du hast ja dann in Belgien eigentlich angefangen auf Englisch.
Genau, ich habe ein Auslandssemester gemacht und da meinen ersten Auftritt gemacht auf Englisch.
Ah, und das war schon noch während des Studiums und die haben dich dann auch mit auf Tour genommen?
Genau, die haben mich auf Tour genommen durch Belgien und Holland.
Muss auch eine sehr besondere Tour gewesen sein, von dem, was ich so davon gehört habe.
Ja, das war der Knaller. Also wir sind dann durch die Gegend gefahren und ich habe da irgendwie... Also ich habe, die Gags haben nicht funktioniert, die ich mir überlegt hatte, weil ich ja keine Ahnung hatte, wie sowas funktioniert. Ja. Aber alles drumherum hat funktioniert. Wenn ich gesagt habe, ich bin Deutscher, haben die sich totgelacht.
Geil.
Deutscher Comedian fand die lustig. Und so ging das halt weiter. Und dann habe ich mir auf der Tour ein Set erarbeitet, ein Programm sozusagen. Ja. Habe gemerkt, was die lustig finden. Und nur so geht's ja, ne?
Ja.
Man kann das nur machen durch Trial and Error. Ja. Und dann hat es Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich die ersten Engländer kennengelernt. Und dann war klar, der Weg führt nach London.
Ja. Ja, aber gut, dann ist es auch nochmal eine andere Nummer, oder? Du kommst nach London und kommst irgendwo in einem WG-Zimmer unter und sagst so, ich werde jetzt hier Comedian. Bist du da auch mit einer Mappe dann von Comedy Club zu Comedy Club? Oder
das wäre nur konsequent gewesen. Hier ist ein notariell beglaubigtes Zeugnis.
Ich habe schon Belgien bespielt.
Der Marienschule in Haltern. Ja. Das war dann tatsächlich, also der wichtigste Einstiegspunkt war das Edinburgh Fringe Festival. Ich bin also als erstes nach Edinburgh gegangen, nach Schottland.
Das ist eines der größten Comedy-Festivals der Welt.
Genau, oder? Es ist das größte und es ist ein nicht kuratiertes Festival. Hm. Das heißt, jeder kann da auftreten.
Also das heißt, du mietest dir einfach irgendeinen Laden und trittst da jeden Abend auf oder guckst dich, dass du da irgendwo reinkommst,
genau.
Mit einem Slot.
Man muss nur irgendwo einen Raum kriegen. Ja? Und also alles ist da, aber ein Raum. Ja. Also da wird auch ein Friseursalon zum Auftrittsort. Ja. Und dann organisieren die sich irgendwie eine Nummer, dann sind die also ein Venue und haben eine Venue-Number und dann kann man da auftreten. Und dann bist du eine von, ich glaube, ungefähr 5000 Shows pro Tag oder so.
Krass.
Also dass die ganze Stadt ist in Aufruhr und die Durchschnittszuschauerzahl ist wohl 7, hat mal irgendwann jemand gesagt.
Wie viel waren bei dir?
Am ersten Tag waren es so 20 und habe ich es langsam aufgebaut. Und dann waren es vielleicht am Ende des Festivals so 40, 50, aber
das
an den guten
super.
Tagen. Ja. Ja. An den schlechten Tagen dann eben 25 oder so. Und ja, es war also ein Hustle. Ne? Ich bin durch die Gegend mit Flyern, hab die Zettel verteilt und hab die Leute angequatscht auf der Straße, wie so ein Staubsaugervertreter.
Ja, wie so in Lorette Mar die Jungs, die Feriengäste in die Disse kriegen müssen.
Heute Abend Eimer saufen.
Ja, genau.
Aber die haben wenigstens was in der Hand, also einen Eimer. Und ich hatte halt nichts in der Hand, nur ein paar lauwarme Gags, aber die waren gut. Die Show war, glaube ich, gut. Ich habe ja jahrelang vorher schon Comedy gemacht.
Genug ausprobiert?
Genau, viel getestet und dann wusste ich, okay, ich kann 40 Minuten, 45 Minuten, ich sollte eigentlich eine Stunde, aber das kontrolliert ja keiner, Gott sei Dank. Da habe ich so 40 starke Minuten, glaube ich, gehabt. Am Ende mich mit einem Eimer an die Tür gestellt und Geld gesammelt. Und dann und in einem Zimmer gepennt, da irgendwo in so einer Riesen-WG mit 11 Leuten aus Israel, so eine Theatergruppe. Die erstmal gesagt haben, du bist Deutscher, jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und haben Dinge zu besprechen. Das war sehr lustig. Sind die zur Show gekommen und haben sich gefreut, dass ich einen Holocaust-Witz drin hatte und meinten, die fanden das super, die hätten alles andere schrecklich gefunden, wenn ich das alles einfach ignoriert hätte. Das war gut.
Ja.
Und dann ging es los, da habe ich die Kontakte geknüpft in Edinburgh, um dann nach London zu gehen, weil da ja die ganze Branche immer ist, jedes Jahr im August.
Ja. Krass. Also das mit den Holocaust-Witzen war in New York übrigens auch so. Da, ich glaube, ich bin, Also man musste in diesem Workshop in dem einen das Zeug dann erzählen, was man so geschrieben hatte. Und dann, ich war echt sehr unbeholfen beim ersten Mal, weil da sitzen ja dann immer Comedians, die dann auch wirklich jeden Abend in den Clubs arbeiten. Sagst du ja, I'm from Germany and I'm trying to be funny, ja. Dann haben alle schon eben schon gelacht.
Ja.
Dann sag ich, just to make up for what happened. Ja?
Ja.
Und dann hast du natürlich.
Super.
Und das, da hatte man denn die Amis irgendwie alle auf seiner Seite, ja. Das aber ist am Anfang ein bisschen komisch, ne, wenn man so einen Gag macht und denkt, kannst du es bringen, aber.
Ja, läuft. Aber das ist ja auch, also das ist ja genau der Punkt, dass man eigentlich die Sachen adressieren muss, die sozusagen the elephant in the room, ne?
Ja.
Also es gibt halt dieses Thema und da musst du als Erster drüber sprechen, weil sonst denken alle, hä, was ist mit dem los?
Und hat das dann was gebracht, Edinburgh, dass du von dort aus sozusagen in die Clubs auch gebucht wurdest?
Ja, das war tatsächlich Gold wert, weil ich bin dann, hab da viele Kontakte geknüpft. Die Leute, wenn jemand neu auftaucht in der Szene, der es schon so ein bisschen kann, weil ich hatte ja 7 Jahre Erfahrung oder 6 Jahre Erfahrung da schon. So
undercover sozusagen.
Genau, keiner hat das mitbekommen. Das ist ein Segen gewesen. Es gibt ja oft auch Leute, die mit 19 schon zu so einem Star-Level katapultiert werden. Und natürlich ist es gar nicht so einfach. Man denkt immer so, ja, die sind doch gar nicht so lustig. Ja, ja. Klar, wie denn auch, ne?
Ja.
Und alle gucken zu. Bei mir war es gut, ich konnte jahrelang mich sozusagen verbessern und ausprobieren und keiner guckte zu. Also nur zu empfehlen.
Ja.
Und dann bin ich da aufgetaucht und war eben schon gar nicht so schlecht. Und dann sprachen die Leute so ein bisschen über mich, zumindest einige, und sagten so, hey, wo kommt denn der Typ her? Der ist gar nicht so schlecht. Und der ist irgendwie anders und der ist natürlich Deutscher, ist auch ganz speziell. Ja. Den müsst ihr auch mal buchen. So, dann machte das so ein bisschen die Runde. Und am Ende des Festivals hatte ich dann schon das Gefühl, jetzt bin ich bei einigen auf dem Schirm.
Ja.
Und dann haben die auch alle gesagt, komm nach London. Ich habe einen Club in London, wir buchen dich. Und dann bin ich nach London, dann gab es dann so, in so kleinen Clubs war das dann natürlich, ne? Da gab es dann so 60, 80 Pfund für ein 20-Minuten-Set sind immer 20 Minuten.
Das war auch super.
Das war super.
Ja.
Und dann konnte ich damit halt meine Miete schon bezahlen.
Ja.
Also das ging dann flott mit der Miete.
Ja.
Aber sozusagen, dass man wirklich komplett davon leben konnte, dauerte noch.
Aber hattest du dann auch noch Auftritte, die so richtig in die Hose gegangen sind?
Natürlich, ohne Ende, ja.
Aber die Engländer sind ja als Publikum auch, also die jagen einen auch mal vom Hof, wenn es sein muss. Ne?
Es ist besser geworden, ne?
Ja. Viel aber
besser.
Früher härter?
Viel härter war das, ja. Das ist wirklich, das sagen ja die Leute immer, wenn sie lange dabei sind. Früher war alles schlimmer. Früher war es ich würde sagen, brutaler. So, jetzt sind die Leute, es wird weniger gebuht, weniger dazwischen gequatscht.
Ja.
Früher war es wild. Also da waren auch dann, wenn eine Frau auf die Bühne ging, sind oft die Hälfte der Leute aufgestanden und gegangen auf Toilette, weil die dachten, Frauen sind eh nicht lustig.
Ja.
Das macht heute keiner mehr.
Nee, das kannst du nicht mehr bringen.
Und früher haben die dazwischen gerufen, jetzt nehmen die eher ihr Handy raus und lenken sich ab, weil sie wissen, gleich ist es vorbei.
Mhm.
Durchhalten.
Ja, genau.
Gleich kommt der Nächste. Weil im Club sind es ja immer 4 Comedians, das wissen die alle. Und früher hätten die dann ihren Unmut gezeigt.
Ja.
Gibt's immer noch, aber nicht mehr so viel. Und das war aber da wild. Ich wurde von der Bühne gebuht, richtig gebuht.
Aber hast du auch Momente gehabt, wo du gedacht hast, war das die richtige Entscheidung, jetzt eine erfolgreiche Karriere hinter den Kulissen des Fernsehgeschäfts weltweit sausen zu lassen für ein paar Buhrufe in London, wo man sich irgendwie von der Bühne schleichen muss?
Es ist echt seltsam, dass man sich das antut. Da habe ich dann immer gedacht. Und ich meine, du kennst es ja auch. Es gibt diese entweder. Also man sagt eigentlich, ich will es nie wieder machen nach so einem schlimmen Auftritt.
Ja.
Was habe ich mir überhaupt angetan, das jemals zu denken, dass das eine gute Idee ist? Gleichzeitig kann man sich nie vorstellen, damit aufzuhören, weil es so wichtig ist und so ein gutes Gefühl ist.
Ja, weil man halt, wenn man einmal sozusagen von dieser Frucht gekostet hat,
genau,
wie das ist, wenn du auf die Bühne gehst und irgendwas, was in deinem Hirn entstanden ist, andere zum Lachen bringt und diese Energie zurückkommt. Also ich weiß noch, mein allererster Auftritt, wo es richtig, also wo es funktioniert hat, ich mir gedacht habe, ey, ich war in so einem, und den gibt's auch als Video, vielleicht stelle ich den irgendwann mal online, war bei Kunst gegen Bares in Köln. Da habe ich selber so gelacht, dass mein Bruder zu mir gesagt hat, was hast denn du genommen gehabt?
Ja.
Aber ich war einfach so berauscht davon, dass das irgendwie andere lustig finden.
Ja, ja. Wahnsinn ist das, kaum zu beschreiben. Und nach Jahren ist es, glaube ich, so, also am Anfang ist es noch so, dass man auf der Bühne auch nachdenken muss. Was sage ich als Nächstes? Man kann da auch, es gibt am Anfang der Karriere noch Momente, wo man Blackout haben kann.
Das frag mich,
ja.
Oder wieder Gags vergisst, wo du denkst, da waren nur noch 2 auf der Straße.
Und irgendwann gibt's das nicht mehr. Ja. Irgendwann hat man dieses Gefühl, man denkt nicht nach, man hat immer was zu sagen.
Ja.
Und man ist, und das ist halt, ich finde, das ist der perfekte Moment, den man dann erreicht, auf der Bühne zu sein, im Hier und Jetzt. Man denkt nicht an die Zukunft, man denkt einfach gar nicht.
Also man denkt auch nicht an die nächsten 3 Gags, die noch kommen,
null,
sondern man genießt einfach, dass man jetzt einen sagt, eine Pause lässt und alle lachen.
Genau.
Und genießt das.
Und momenthaft kommt mal dieses kurze Überlegen, was sage ich denn als Nächstes.
Ja.
Aber selten. Eigentlich ist man wirklich, man ist Zen.
Ja. Und wie in so einem Flow, ne?
Genau.
Ja. Vergisst du dann auch die Zeit?
Ja.
Ist dann blöd, wenn man zu lang wird und der nächste Comedian wartet?
Ja, es ist natürlich echt schrecklich, ne?
Ja.
Echt schrecklich. Das mag auch keiner, wenn der vor dir dann das Ganze so, das sozusagen so lange melkt, bis da nichts mehr drin ist in dem Euter. Aber wir haben ja alle eine Casio-Uhr. Ja. Das ist ja die Comedian-Uhr.
Das ist ein Vibrationsalarm.
Ja, die hat auch ein großes Display, dann kann man immer die Zeit sehen, aber klar. Ansonsten gibt es ja das Licht, das ist ja das Schöne.
Das so nach 10 Minuten, entweder nach 6 Minuten, vor der letzten Minute oder so. Ne?
Genau, oder wenn du 20 Minuten spielst, gibt es meistens so dann, was weiß ich, 2 Minuten vorher, dann kann man auch irgendwie was zu Ende erzählen.
Ja.
Es gibt eine schöne Anekdote aus England, ein sehr lustiger Comedian, Adam Bloom heißt er, sehr, sehr lustig. Unglaublicher Comedy-Geek und Nerd, also besessen vom perfekten Witz.
Ja.
Der würde sich dein Set angucken und dann fragen, ob es okay ist, dass er kurz mit dir drüber spricht. Und der ist so charmant und so witzig. Und dann sagst du ja und dann analysiert er das und sagt dir so Kleinigkeiten, ne, die er noch irgendwie umbauen könnte oder wollte oder so. Jedenfalls redet er nur darüber. Und als er noch verheiratet war, sagte seine Frau einmal zu ihm, sag mal, Adam, du redest nur über Comedy, ne, den ganzen Tag nur über Comedy. Können wir nicht einmal 20 Minuten, nur 20 Minuten mal nicht über Comedy sprechen? Und daraufhin sagt er, alles klar, kannst du mir bei 17 ein Licht geben?
Ja, genau. Du bist da auch ein bisschen nerdig veranlagt, was Comedy angeht? Oder ist es einfach nur die Leidenschaft, oder? Die
sich nerdig. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir den ganzen Kram angucke. Ja. Also habe ich früher gemacht und jetzt eher nicht mich sehr ausgewählt, interessiert mich das. Aber ich gehe halt live, gucke ich mir ganz, also wenn ich irgendwo auftrete und die Kollegen sind auf der Bühne, gucke ich mir das alles immer gerne an.
Ja.
Und aber jetzt, ich würde nicht irgendwo hingehen. Jetzt war Louis C.K. war jetzt irgendwie in Hamburg, glaube ich.
Alle hingepilgert.
Viele, würde ich nie hinfahren.
Ja.
Interessiert mich nicht.
Ja.
Wenn der jetzt aber, was weiß ich, wenn ich an einem Abend, wenn er auftritt und ich würde dann Support machen oder sowas, ne, würde ich mir natürlich sein ganzes Set angucken, klar.
Ja.
Und begeistert.
Ja.
Aber ich würde da nicht hingehen.
Gibt es da moderne Vorbilder noch von dir? Oder ist Louis C.K. so einer, der hat ja auch ein bisschen Stress gehabt mit...
Finde ich schön, die Formulierung. Ein bisschen Stress gehabt.
Googelt das einfach,
wenn
es euch interessiert.
Müsste eigentlich auch, wenn man L-O-U eingibt, direkt schon kommen, der gesamte Fall. Google ergänzt
Fall.
Das.
Ich sage nur Me Too. Nein, Was sind die Leute, die du cool findest heute?
Wen ich lustig finde, meinst du? Ich finde immer meistens die Leute lustig, die so ganz anders sind als ich selbst. Ich glaub, geht dir das auch so?
Ja, ich habe das ja auch bei Gelegenheit schon mal angesprochen in den Insta-Lives, dass es mir jetzt so geht, wenn ich diese Mixshows spiele, wo ich mich echt über jede freue, wo ich dabei sein darf, und dann auch so richtig gute Kolleginnen und Kollegen sehe, dass ich dann immer denke, wie bei meiner Musikerzeit, wenn du in einem anderen Genre im Konzert bist, denkst du, oh ja, Jazz wäre geil. Jetzt eigentlich Jazz machen. Oder dann, oh nee, eine reine Rock'n'Roll-Band ist doch schon das Beste.
Ja.
Oder vielleicht doch ein bisschen mehr Soul. Und so ist es dann auch bei, oh, man müsste mehr One-Liner machen. Jetzt mit Johnny Armstrong viele Shows gespielt. Ey, damals eigentlich zack, 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 ein Ding nach dem anderen, wie ein Maschinengewehr. Das ist es vielleicht. Und Johnny sagt dann, ah, ich würde gerne auch mal so Geschichten erzählen.
Genau.
Und wahrscheinlich ist das Geheimnis wirklich das, was für so vieles im Leben gilt. Du musst das machen, was aus dir rauskommt und wofür du brennst. Und dann genießen, was die anderen machen, aber dich nicht vom Weg abbringen lassen. Ich habe auch schon ein paar Mal bei Mixshows, weil dann ich dachte, vielleicht machst du es doch jetzt ein bisschen anders. Und es ging dann immer in die Hose, ja, wenn du dann das, was eigentlich funktioniert, plötzlich wieder umstellst. Das ist
ja, muss ich selber treu sein. Ja. Das merken die Leute auch, glaube ich, wenn das nicht der Fall ist. Ja, Johnny zum Beispiel, als ich ihn kennengelernt habe, vor x Jahren, ne, hat er Witzebücher studiert, und um die Struktur zu verstehen, wie ist eigentlich ein Witz aufgebaut, warum ist ein Witz lustig und so weiter, und hat die Witzebücher wirklich studiert, ganz dicke Bücher, und das analysiert und versucht so die Formel zu knacken. Und das merkt man ihm heute an, das ist halt schon immer sein Interesse gewesen, sozusagen gute Gags zu schreiben und zu bauen und so.
Und aber, ne? Ja,
das ist
aber
eben
Dinger, die richtig zünden.
Genau, oder? Die auch heftig sind und so.
Ja.
Also ich finde halt, um deine Frage nochmal so zu beantworten, ich finde Stuart Lee super, für mich der Beste in England irgendwie. Daniel Kitson, der ist nicht so bekannt in Deutschland wahrscheinlich, aber der, von dem gibt's auch nichts online.
Mhm.
Der hat eine Mailinglist, also der ist so ein bisschen versteckt unterwegs.
Ja.
Und dann damit verkauft er aber Riesensäle aus, riesig, weil die Leute, hat so eine Kultanhängerschaft. Sehr, sehr genial ist das. Dann finde ich, fand ich halt Norm Macdonald super, der leider gestorben ist letztens. Mhm. Sehr lustig. Mein guter Freund Al LaBelle finde ich sehr, sehr lustig. Amerikaner, der auch mehrfach bei David Letterman in der Sendung war und so. Genial, weil halt sehr exzentrisch, sehr speziell, eigene Gedankenwelt und so. Sowas kann man halt dann auch nicht imitieren. Genau, solche Leute. Also ich glaube, das ist eine bunte Palette. Aber es sollte, ich finde, es muss schon klug sein irgendwie. Das interessiert mich am meisten.
Und persönlich halt, ne?
Also klug und persönlich, ja. Aber auf eine gewisse Art klug, dass man das Gefühl hat, die Person sieht die Welt irgendwie anders, hat nochmal eine zusätzliche Ebene drin. Das gefällt mir.
Hast du dir vorher genau Gedanken gemacht, wie du auf der Bühne sein willst? Oder was für ein Mensch du da sein willst, der dem Publikum gegenübertritt?
Ich glaube, ich bin viel zu gefallsüchtig. Hm. Ich bin auf der Bühne, die Leute lachen, dann denke ich, dann ist das gut. Dann mache ich da weiter.
Genau, immer rein damit. Du könntest dir heute auch nicht mehr vorstellen, fürs Fernsehen hinter den Kulissen zu arbeiten,
oder? Nein, schreckliche Branche, muss ich sagen. Wirklich. Ich weiß, die sind jetzt wahrscheinlich die Hände gebunden da.
Nein, ich genieße momentan einfach das Ausprobieren. Ne? Mhm. Also ich möchte auch gerne irgendwann wieder Fernsehen als Moderator machen, aber ich glaube, dass diese Erfahrung als Comedian möchte ich ja nicht missen. Und die sind ja auch super für jede Moderation. Also,
moderieren ist natürlich ein anderes Ding. Ne? Klar, und in Fernsehshows auftreten ist ja auch spaßig und macht Spaß.
Aber jetzt so hinter den Kulissen, der Kreative zu sein, der da zusammenbaut, was am Ende
was dann Weg andere oder den Leute finden. Nein, ja? Nee. Ja. Ich habe schon über die letzten Jahre immer viel geschrieben für Fernsehsendungen auch, also für Satiresendungen und so. Und auch für Kollegen, die dann teilweise ihr Programm oder eine Nummer für eine Fernsehsendung mir geschickt haben, wo ich die überarbeiten kann. Und so
über die du nicht reden darfst.
Genau. Und das habe ich auch mal gerne gemacht, aber jetzt damit aufgehört erstmal, weil ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich ausreichend Ideen, die ich selber umsetzen will. Und wenn ich dann für andere das mache, ist das halt, macht es auch Spaß. Teilweise fällt es mir leichter, für andere zu schreiben, weil man eine gewisse Distanz hat und weniger kritisch ist mit sich. Ja. Aber insgesamt denke ich so, ich will lieber meine PS auf die Straße bringen und eben Bücher schreiben und an neuen Programmen und so weiter.
Ja, aber raubt eben Zeit und Energie, ne?
Absolut, also, ja.
Ja, du hast ja schon ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben über deine Karriere als Deutscher in England. Witzigerweise hat mir mein Freund Flo, der eben da auch seit über 2 Jahrzehnten da in London.
Der Werber
hat mir schon vor Jahren erzählt, du, wir haben jetzt hier einen Deutschen, der comedy-mäßig durchstartet und so. Da kannte man dich hier noch gar nicht.
Ja.
Wie ist momentan dein Leben verteilt zwischen Deutschland und England?
Also bis zur Pandemiebeginn, muss man ja immer sagen. Das ist ja wie hier sozusagen Before Christ. Also da war es so, dass ich habe erst viele Jahre nur in England gelebt, dann kam diese Anfrage aus Deutschland, die erste, wo ich mich gewundert habe, wo die plötzlich herkam, und ich dachte, ich mach's mal über den Kollegen Thomas Nicolai, der das eingetütet hatte und so. Und dann war ich plötzlich im Quatsch Comedy Club und das war super, und dann habe ich daran Gefallen gefunden natürlich und bin dann ab und zu nach Deutschland geflogen, um Auftritte zu machen. Und dann wurde es mehr und mehr in Deutschland und dann war das so vielleicht 50-50, wenn man so möchte. Dann gab es auch mal eine Phase, wo ich dann viel in Deutschland war und immer nach England geflogen bin, um viele Auftritte zu machen. Da war ich wieder mehr, es war hin und her.
Ja.
Unglaublich viel Zeit an Flughäfen verbracht und so.
Das glaube ich, ja.
Wie ich das gemacht habe. Und jetzt sortiert sich es gerade neu. Also ich bin jetzt natürlich viel in Großbritannien, blockweise, und bin jetzt aber auch viel in Deutschland. Jetzt muss ich mich irgendwie neu positionieren, keine Ahnung.
Und in Deutschland ist deine Homebase Berlin, ne?
Genau, ja.
Und hast du dann auch eine Agentur in England, die sozusagen das ganze England-Business macht?
Genau, englische Agentur und deutsche Agentur, das getrennt.
Und die machen dann auch worldwide? Du hast ja von Dubai bis Timbuktu fast alles bespielt, oder?
Ja, ja. Also aber diese ganzen weltweiten Kontakte, die meisten davon mache ich selbst. Also die, weil ich die alle schon so lange kenne.
Aber das sind Leute, die dich in London gesehen haben und gesagt haben, komm mal nach... Wer weiß wohin, oder wie ist das gelaufen?
Das war eher so, es gibt also, da sind wir wieder beim Thema, guck dir dein Publikum an und erzähl dann irgendwas. Also, wenn man jetzt so einen internationalen Auftritt macht, sagen wir mal in Brüssel, im Regierungsviertel, da bin ich so einmal im Jahr.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr spezieller, sehr, sehr spezielle Show, weil da Leute aus allen möglichen Ländern sitzen, da sind teilweise 40 Nationalitäten im Saal.
Ach krass.
Und dann ist es, glaube ich, nicht so oft der Fall, dass es Comedians gibt, die das bespielen können und die Nationen alle adressieren und darüber reden und so weiter. Ja. Und das ist schon mein Ding.
Ja.
Also, weil ich das schon so lange europaweit mache, habe ich über jedes Land irgendwelche Gags, war da auch schon, bin da aufgetreten, und das kommt dann gut an.
Ja.
Und deswegen, wenn mich da dann jemand gesehen hat, haben die gesagt, ja, der ist gut, dann sprechen die mit dem Veranstalter in, sagen wir mal, Malmö und Kopenhagen und so weiter und Göteborg. Und
das machst dann alles auf Englisch natürlich.
Genau. Ne? Und dann vermitteln die mich dahin und dann mache ich das da und dann sagen die, ja super, komm doch nächstes Jahr wieder, und dann entsteht das so und dann ist es halt gewachsen. Und mittlerweile war ich dann eben in allen europäischen Ländern so gut wie.
Und dabei in Dubai auf der Bühne, da muss man aufpassen, was man sagt, oder?
Ja, es war so lustig. Ich war jetzt irgendwie noch wieder in Dubai und dann habe ich einen Witz gemacht über die Regierung in Dubai.
Und gut, dass du es noch hierher geschafft hast.
Ja, ja. Es wurde also vorher gesagt, ihr dürft nicht über Sex reden und nicht über Drogen.
Ja.
Es wurde gesagt. Und 20 Minuten lang, nicht über Sex und über Drogen. Gut, hat gerade noch geklappt. Ich bin ja ehemaliger Messdiener.
Ja.
Und dann habe ich aber über die Regierung gesprochen, weil die Regierung hat eben da kürzlich das Wochenende verschoben.
Ja.
Früher war Wochenende Donnerstag, Freitag. Nee, Entschuldigung, Freitag, Samstag. Jetzt haben die auf Samstag, Sonntag verschoben. Ja. Darüber habe ich einen Gag gemacht, der auch super funktioniert hat. Und da war ich ganz stolz, ne? Und dann habe ich den Gag gerade gemacht und die Leute lachten, aber gleichzeitig waren die natürlich alle so, ne? So eine Reaktion. Dieser Lacher ging dann über in dieses etwas selbstkontrollierte, das war zu viel. Und 5 Sekunden später ist die Bühne unter mir eingebrochen.
Nein.
Also da ist ein Element der Bühne weggeklappt und ich bin runtergefallen, aber nicht, das war so eine niedrige Bühne, so eine Art, so eine, wie so beim Straßenkünstler.
Ja.
Und da klappte ein Element weg und ich bin so gefallen gegen diesen Vorhang, der dahinter war, habe mich gerade noch abgefangen. Und da habe ich noch gesagt, weil der Gag ging darüber, wie mächtig diese Regierung ist, dass die in der Lage ist, das Wochenende zu verschieben. Das war so die Grundidee. Und dann brach das zusammen und habe ich gesagt, alter Schwede, wie mächtig ist denn bitte diese Regierung?
Ja, genau.
Und das war dann halt der größte Gag des Abends, als wäre es geplant gewesen. Aber da habe ich auch gedacht, so, es kann natürlich sein, dass es da Stress gibt. Und dann kommt man halt nicht zurück.
Ja, alles toi, toi, toi.
Ja.
Ist alles noch gut gelaufen. Kannst du denn auch mittlerweile dann sagen, was so das beste Publikum der Welt ist? Irgendwie, wo sind die Leute, die am ehesten lachen?
Ist so schwer zu sagen, glaube ich. Aber
es ist alles so verschieden, ne? Ist ja deutschlandweit schon irgendwie in Hamburg
sehr,
anders,
ne?
Als in Bayern, ja.
Oder so. Und auch wenn du an einem Ort 5 Tage spielst, unterscheiden sich die Abende, je nachdem, welcher Wochentag, wie die Stimmung ist, Wetter.
Ja.
Also ich liebe Liverpool. Das ist so einer meiner Lieblingsorte, um aufzutreten, Liverpool, weil die Scousers, also die Liverpooler, sind sehr extrem in ihrer Reaktion. Wenn die dich nicht mögen, dann ist es fast schon Abneigung.
Hm.
Wenn sie dich mögen, dann ist es fast Liebe. Und das ist schon sehr extrem. Und das gefällt mir gut.
Du kommst da an Heldenverehrung ran, oder?
Ja, also bin da auch schon gescheitert am Anfang ein paar Mal. Und dann war es wirklich schwierig. Dann habe ich dabei irgendwie geknackt. Jetzt verstehe ich die, glaube ich, gut, weil ich da schon so oft war. Und jetzt genieße ich das, weil die dann auch schnell merken, der versteht uns. Das ist ja immer wichtig. Meine ersten Gags sind halt eben über Liverpool. Und das ist, dann denken die so, krass, der hat sich so sehr mit uns beschäftigt oder war schon so oft hier, dass der die Stadt begriffen hat und uns. Und dann sind die voll an Bord und das macht schon Spaß.
Ja, cool.
Also Liverpool ist toll, Glasgow ist toll.
Berlin.
London ist toll. Genau, und in Deutschland ist natürlich Berlin super, weil die Szene auch so groß ist und so. Hamburg ist auch toll, finde ich. Also es gibt schon viele gute Orte. Aber in Europa würde ich sagen, also in den nicht England und nicht Deutschland, da ist tatsächlich Kopenhagen und Brüssel, würde ich sagen.
Ja, Kopenhagen. Ich war noch nie in Kopenhagen, aber da muss ich unbedingt mal hin.
Also, und Osteuropa, natürlich Budapest und so, ja. Kopenhagen ist super,
Sehr gut. Jetzt, wenn du so von den Engländern schwärmst, hat es dir den Gedanken gegeben, weil mein guter alter Freund Flo, der ist mittlerweile Engländer. Also der hat vor dem Brexit nochmal sich die englische Staatsbürgerschaft besorgt. Ja, der ist ja auch verheiratet und hat Kinder und so weiter.
Ja.
War das bei dir mal ein Gedanke?
Nein.
Nein.
Nee.
Auf keinen Fall, nein.
Nein, ich habe ja diese 3 Jahre in Argentinien gelebt zum Beispiel auch und so und da hätte vielleicht auch die Möglichkeit bestanden. Ja. Ich wäre ja nicht der erste Deutsche, der sich dahin abgesetzt hat.
Ja, genau. War ein bisschen her.
Ganz andere Gründe.
Genau.
Auch eine Massenveranstaltung. Ja. Nee, aber dann, das wäre für mich nie in Frage gekommen, weil ich so, das ist ja, spielt auch keine Rolle, finde ich.
Ja.
So, also ich, zum Beispiel, ich reise, wenn ich gefragt werde am Flughafen, wird man ja ständig gefragt, warum man reist.
Ja.
Und ich sage halt immer, um eine gute Zeit zu haben oder zum Spaß oder so. Und ich würde nie sagen, dass ich für Auftritte unterwegs bin und so weiter. Ich finde das alles so belanglos. Ich will da einfach nur durch
genau.
Und mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. So.
Ja. Wie wichtig ist dir Musik in deinem Leben?
Gibt es jemanden, der die Frage mit nicht so wichtig beantwortet?
Nein, ich wollte jetzt eine charmante Überleitung machen.
Zum
besten Song der Welt. Ich darf dich ja nicht gehen lassen, ohne dass du mir deinen besten Song der Welt hier lässt.
Ja, Wahnsinn, der beste Song der Welt.
Ist eine große Frage. Keine Frage.
Ja, also ich würde sagen, Oasis ist schon mal gesetzt, dass der muss von Oasis sein.
Klar, das ist dann Britpop.
Genau, ich bin tatsächlich Oasis, eine wichtige Band in meinem Leben und ich habe auch vielleicht eine kleine, schnelle Anekdote, beim letzten Oasis-Konzert, das die in Deutschland gespielt haben, war ich auch da und habe jetzt das Tambourin, das die geworfen haben, bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und ist nicht, wie man meinen möchte, weil ich 2 Meter groß bin, aus der Luft gefangen.
Ja.
Sondern das fiel runter und dann unten gab es dann diese Rauferei und das Gerangel.
Da hast du reingegriffen und es dir rausgeholt.
Und ich habe dann meinen Arm durchgesteckt, bin aufgestanden, habe meinen Kumpel angebrüllt, der soll mich hochziehen. Und dann hatte ich es durch den Arm, also an der Schulter und alle zerrten da dran und mein Arm wurde schon irgendwie so leicht taub.
Nein.
Und dann habe ich diese Security-Leute vor mir angeschrien, dass das mir gehört, weil ich ja den Arm durch habe.
Ja.
Und dann gucken die sich kurz an und einigen sich, dass das die richtige Regelauslegung ist. und haben gesagt, es gehört ihm, er hat den Arm durch. Und dann haben die alle anderen abgedrängt und haben mich so rübergehoben wie so ein Kleinkind.
Ach krass, du warst ja auch noch hinter der Bühne.
Ja, dann war ich noch hinten, genau. Und dann habe ich das Ding wie den WM-Pokal hochgehalten. Und dann haben die aber gesagt, ich soll damit aufhören, das löst nur Unruhe aus.
Ja, genau. So mit dem gestreckten Effenberg-Finger
genau.
Vorne an der ersten Reihe
genau.
Vorbei.
Und dann gemerkt, dass da kein Zaun gibt hinten. Ja, genau, da kommen die alle wieder hin.
So schnell warst du noch nie draußen, ja.
Und deswegen Oasis. Und natürlich muss es Don't Look Back in Anger sein.
Ah, alles klar.
Gab's noch nicht als
Titel? Nein. Ist okay. Noch nicht drauf. Nehme ich aber sehr, sehr gerne und empfehle bei der Gelegenheit nochmal diese Gallagher-Doku. Wo habe ich denn die gesehen? Ich glaube auf Apple Plus.
Mhm.
Ah, grandios. Google das mal. Vielleicht finde ich das noch für die Shownotes. Vielen Dank für den Besuch und viel Spaß beim Schreiben. Du bist gerade an deinem ersten Roman dran. Das ist nochmal eine andere Abteilung. Ne?
Manuskript ist fertig.
Also ja, aber da muss da dran gearbeitet werden, bevor das
Jahre
rausgeht.
Jahre habe ich dran gearbeitet. Wirklich Jahre.
Wirklich so?
Jahre, ja. Viele Jahre.
Worum geht's, Krimi oder?
Es geht um die größte und wichtigste Frage im Leben. Was ist die?
Entweder, was will ich aus meinem Leben machen?
Richtig.
Oder, ja. Stimmt.
Oder was war das Zweite gewesen?
Mit wem will ich was aus meinem Leben machen?
Das auch, genau. Und was passiert nach dem Leben?
Ja.
Und was wäre, wenn wir alle nicht mehr arbeiten müssten? Was wäre, wenn wir kein Geld mehr haben wollten? Was wäre, wenn es tatsächlich einen Gott gibt?
Also auch was mit ein bisschen Augenzwinkern? Oder?
Ja, natürlich. Es soll auch humorvoll sein. Ich glaube, es ist auch hoffentlich gelungen. Die Testleserinnen und Testleser haben gesagt, es wäre klug und humorvoll. Das war das wichtigste Urteil.
Ja, genau.
Und jetzt gibt es eben Gespräche mit Verlagen und dann kommt es hoffentlich bald raus.
Und dann als Film natürlich.
Dann als Film. Und wir werden gucken, es gibt ja noch Rollen zu besetzen. Also wenn du schauspielerisch gut?
Ja, na, selbstverständlich.
Natürlich.
Also, ich habe
kannst du einen obdachlosen Jazzmusiker in London spielen?
Na, selbstverständlich. Kriege ich hin. Ich meine, meine erste Rolle habe ich in meinem ersten Buch verewigt. Der gute Sigi Rauch. Gott habe ihn selig.
Ja.
Ich war Gitarrenlehrer seines Sohnes und dann irgendwann, nachdem ich mich erst nicht getraut hatte, habe ich irgendwann gesagt, sag mal Sigi, ich darf den Sigi nennen, kannst du mir nicht irgendwie mal was beim Film organisieren? Und dann, ich will jetzt nicht zu ausschweifen, auf jeden Fall hat er mir dann den organisiert, der die ganzen kleinen Rollen bei Filmen besetzte.
Die Komparsen und so weiter.
Ja, Edelkomparsen oder Kleindarsteller. Ich war dann Kleindarsteller. 250 Mark für einen Satz. Constant Satz sagen, hat er zu mir am Telefon gesagt. Ich sag, selbstverständlich kann ich einen Satz sagen mit 16, 17.
Das war der Anspruch.
Ja, das war der Anspruch. Ja, weil ich war irgendwie groß genug und passte für die Rolle. Und dann haben mich meine Eltern, es war ein Sonntag, nach München gefahren zum Nordfriedhof. Ein Café am Nordfriedhof war Treffpunkt. Wie sich herausstellte, spielte ich einen Sargträger.
Großartig.
Deswegen auch die Größe so entscheidend. Und die lieferten mich natürlich viel zu früh ab. Und lediglich eine ältere Schauspielerin wartete vor der Tür des noch geschlossenen Cafés. Und mein Vater und meine Mutter sagten, ist hier das mit dem Film? Ja, hier wird der Film gedreht. Und dann sagte meine Mutter, was wird denn da für ein Film gedreht? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, es wird so eine bayerische Liebeskomödie. Meine Eltern so, aha. Ja, mit allen bayerischen Volksschauspielern. Und wissen Sie, es wird, ja, was wird denn das genau für ein Film? Sagt, ja, es wird so eine Sexkomödie, aber ich glaube, es wird auch eine Hardcore-Version gedreht.
Wow.
Und meine Eltern schauten sich an und am meisten hat mich gewundert, dass meine Eltern wussten, was das ist. Eine Hardcore-Version.
Sensationell. Also, da wäre ich stolz.
Ja, genau.
Mich hat am meisten gewundert, dass die Frage, können Sie einen Satz sagen?
Ja, das war damals.
Die Frage
war,
wo die gesagt haben, das ist das, was wir ihm sagen
genau.
müssen.
Aber die Pointe am Schluss ist natürlich, dass ich nachsynchronisiert wurde, was
großartig.
Was für mich dann sehr traurig war.
Ich war auch ganz kurz noch, ich habe einmal in einem Kinofilm mitgespielt, als Jugendlicher, eben als Komparse, ohne ich konnte keinen Satz sagen, deswegen durfte ich auch keinen. Es war, glaube ich, ein Film ohne Hardcore-Version. Es war nämlich mit Heiner Lauterbach und Franka Potente. Der hieß Schlaraffenland.
Ah ja, Klassiker.
Genau, und wurde gespielt gedreht im Zentro in Oberhausen, in diesem riesen Einkaufszentrum.
Ja.
Und es gab 100 Mark für einen Abend Arbeit. Das war eine Menge Kohle für einen Abiturienten. Und da bin ich hingefahren und dann waren die alle mit Regenkleidung angezogen, die Leute. Nur ich nicht. Ich hatte einen Anzug an, weil ich dachte, ich will auffallen. Ich hatte einen Anzug mit einer grellen Krawatte. Ich dachte, ich falle auf. Ich hatte wohl diesen Brief oder E-Mail, ich weiß nicht, ob es schon eine E-Mail war damals, nicht zu Ende gelesen. Dass das eine Regenszene war.
Und du warst
ich war so nass in diesem Anzug nachher. Und ich habe den Film nie geguckt, weil ich mich so geschämt hatte danach.
Ehrlich gesagt, ich habe mich auch geschämt. Ich habe natürlich nichts gesehen, da war nichts von Hardcore und so. Ne? Aber ich habe den irgendwie mir 100 Jahre später dann mal aus dem Netz besorgt. Man sieht mich auch noch ganz genau. Mein Bruder
wie heißt
ist
der
ja. sage ich jetzt. Im Buch steht's drin.
Muss man einfach googeln, Ingo Nomsen Hardcore, dann findet man das schon.
Kokosnüsse und Bananen, glaube ich, war der Titel. Allein da hätte man skeptisch werden müssen. Nein, was witzig ist, ich habe ja später auch lange beim Film gearbeitet und mein Bruder auch, der macht das heute noch und hatte unserem Onkel mal eine Komparsenrolle besorgt in einem Kinofilm, den er gemacht hatte.
Super.
Und mein Onkel wollte auch auffallen, es war von Josef Filzmeier, ich weiß gar nicht mehr den Titel, ging es auch um die entscheidende oder die traurige Zeit deutscher Geschichte. Und mein Onkel spielte einen Soldaten, der nur im Hintergrund vorbeilaufen sollte durchs Bild. Aber er sah dann, wo die Kamera ist und dachte, oh, da auf der anderen Seite sieht man mich ja mehr. Und wenn du den Film siehst, siehst du, wie plötzlich einer ganz hinten von zwei Soldaten gehen nebeneinander und plötzlich wechselt der eine die Seite. Und dann bin ich besser zu sehen.
Bin ich sichtbarer. Sehr gut.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf das Buch. Dauert dann noch 3 Jahre, bis es rauskommt, oder?
Ja, also wenn alles gut läuft, dann nächstes Jahr.
Nächstes Jahr,
ja, also gut. Das hat ja Buchbranche ist ja ein bisschen langsamer, ja. Ein bisschen Vorlauf, aber nächstes Jahr.
Titel?
Das wird noch nicht verraten.
Nein,
das ist ja noch nicht endgültig.
Ja, ja. Oh, das war eine heiße Diskussion mit dem Verlag.
Ja, ja. Aber ich bin da bin ich dickköpfig.
Ja. Okay, und mit der Verfilmung bleiben wir in Kontakt.
Absolut. Eine Rolle ist besetzt. Das ist ja eine gute Nachricht.
Ja, genau. Also, thank you so much. Ja,
danke dir.
Servus. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Shownotes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.